ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Eine Radiosendung oder ja, ein Gespräch im Gewand einer Radiosendung, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Aber sofort danach, sofort im Anschluss und ich glaube sogar inzwischen zeitgleich, auch als Podcast. Wann immer Sie möchten, können Sie sich Gespräche mit den interessantesten, freundlichsten, lustigsten, tollsten Menschen anhören. Zum Beispiel Santa Berger, Charlie Hübner, René Polisch, Joe Cialo, Lorenz Marold, Micky Beisenherz, Samira El-Oazil, Kirst, Daniel Zillmann, Joachim Krohl und vielen anderen. Und wer mir heute gegenüber sitzt, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wenn, dann wäre es allerdings auch schon lange her. Aber möglicherweise hat unser heutiger Gast mal die Minibar ihres Hotelzimmers aufgefüllt. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Diesen Job hat er gemacht. Er war Fahrradkurier und Kellner. Aber immer war Sascha dabei auch Musiker. Bis zum Riesenerfolg des 1972 in Soest geborenen Sängers brauchte es ein paar Umwege. Das ist wahrscheinlich normal. Aber als es dann losging, gab es kein Halten mehr. Er hatte und hat Fans auf der ganzen Welt, lieferte Top-10-Hits, absolvierte Touren, Shows, traf den Papst und eigentlich auch Whitney Houston, besitzt zahlreiche goldene und Platin-Schallplatten und war auf der Hochzeit von Pink. Zwischenzeitlich schlüpfte er mal in die Kunstfigur Dick Rave und wurde überraschenderweise vor 5 Jahren Vater, was sein Leben, so zumindest stellte sich da, extremer veränderte als jedes Duett mit Tom Jones. Obwohl er uns davon natürlich unbedingt erzählen muss. Aber die Zeit haben wir ja locker.
Herzlich willkommen, lieber Sascha.
Hallo. Das ist sehr schön, so ein Intro zu bekommen. Als du die Gästeliste vorgelesen hast, wer alles noch dabei ist und man denkt so, ach guck mal, so über die Hälfte kenne ich.
Oder sind, da wirst du noch mehr kennen. Ich versuche immer so eine Mischung herauszupicken, weil ich hätte jetzt natürlich auch nur Sängerinnen und Sänger, Kolleginnen und Kollegen von dir vorlesen können und so. Aber ich will natürlich auch, dass die Leute, die möglicherweise dieses Gespräch zum ersten Mal hören, gleich in vielerlei Hinsicht neugierig werden. Also das Bild, das sich mir bietet, ist wirklich zauberhaft. Selbst Leute, die keine Tiere mögen, sollten wissen, es ist reizend. Sascha ist in hellem Weiß und Beige gekleidet und auf seinem trainierten Schoß, muss man sagen, kommen wir gleich zu, liegt Yuki, ein kleiner, wirklich sehr zauberhafter Hund, der mir gehört und auch so weit. Also ihr seid so ein Partnerlook und seid euch vom ersten Moment an, war das so ein...
Sehr sympathisch gewesen, sagen
ja,
wir mal so.
Ja, durchtrainiert.
Es wird ein bisschen warm.
Yuki, hör mal auf jetzt. Willst du mal vielleicht runterkommen und auf deinen Platz?
Nee, sieht nicht so aus.
Ist
auch zauberhaft.
Durchtrainiert war jetzt gerade ein Stichwort. Also wir sind uns im Laufe meines Lebens jedenfalls schon, nicht oft, aber ein paar Mal begegnet. Du warst auch schon mal hier zu Gast in dieser Sendung. Wir erinnern uns beide nicht. Vor 18 Jahren war das. Ich weiß, dass du da warst, aber ich wüsste nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Und du auch nicht. So. Ist einfach so. Ist nicht schlimm.
Es ist so. Das müssen wir einfach akzeptieren.
Müssen wir akzeptieren. Dann warst du Weihnachten bei einem anderen Podcast, den ich mache. Und jetzt sitzt du hier. Und ich habe das Gefühl, du bist voller Muskelmasse und hast so eine andere Energie und so eine andere Körperspannung, Popeye. Was ist denn da passiert?
Ja, ich habe einfach mal wieder angefangen, Sport zu machen. Es ist ja so, dass ich komme ja aus dem Sport. Nein, ich habe sehr viel Sport immer gemacht. Und jetzt gab es ja Corona und dann gab es die einen Leute, die haben dann das genutzt, um noch extremer Sport zu machen und dann gab's die anderen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du zu den anderen gehörst. Mal sehen, wie es kommt.
Die so dachten so, ach, so ein Rotweinchen tut jetzt auch ganz gut. Und und irgendwann habe ich letztes Jahr eine Tour gespielt, dafür mache ich mich ja dann auch immer wieder fit und dann hatte ich auch so, na, dann war ich wieder stramm im Strumpf und dann kam aber so Weihnachten.
Wie machst
Silvester.
Du dich fit für so eine Tour?
Einfach machen. Also da mache ich jetzt nicht, ich habe kein Programm für so eine Tour, sondern es ist einfach, ich werde so nach 3 Konzerten bin ich wieder fit.
Ach so, du durch das Adrenalin.
Nein,
durch
Tanztraining und so, also ich musste jetzt nicht extra irgendwelche besonderen Übungen machen.
Du hebst
machen, also
keine Gewichte?
Doch, das liebe ich.
Das wäre eine Antwort gewesen zum Beispiel.
Ja, aber das ist nicht für die Tour, weil das ist nicht gut, weil dann kriegt man Muckis, weil ich kriege mal so viel Muckis dann und so schnell.
Das tut den meisten wirklich, aber sehr leid.
Das ist nicht gut, wenn man in Anzuggröße 52 eigentlich reinpassen will.
Ah, ich gebe dir recht. Ich bin sofort bei dir. Also wer schnell muss, kann aufbaut.
Bei mir ist so
Tim
Wiese-mäßig, ne? Ich gucke so Dinge an und dann ist so habe ja, ich so halbmäßige Anwandlung.
Ja, das ist wirklich ein bisschen, ja. Weißt du, wie das manchmal aussieht? Ich weiß nicht, ob die Leute das wollen, weil es gibt ja auch so unterschiedliche Geschmäcker. Ne? Also wenn ich mich so gerade in Berlin, ist das nicht die Stadt, die für guten Geschmack bekannt ist, aber für eine große Vielfalt. Wenn ich manchmal hinter so Leuten hergehe, so Typen, die so gepumpt haben, dann sieht das aus, kennst du diese Luftfiguren, die so von unten, ja, die Leute immer so in Cafés wegen, ja genau, so, wenn da so Luft von unten reinkommt, wenn so Anzüge so, sich so abzeichnen.
Ich war ja damals Gewichtheber.
Wirklich?
Ja, aus Versehen. Ich war in so einem, ich hatte kein Geld für ein Fitnessstudio, wollte aber unbedingt, weil ich so Rocky-Filme gesehen habe und so, wollte unbedingt trainieren gehen. Und da war ich so 15 oder so. Und ich habe geturnt früher und so. Also ich war okay dabei und habe Fußball gespielt, alles Mögliche an Sport gemacht. Und dann dachte ich, jetzt wäre mal Zeit zu pumpen. So richtig so 80er Jahre. Und dann gab es da so einen Rocky-Keller in Soest, in einer Schule, wo das Gewichtheber Team nebenan trainiert hat. Und dann haben die mich gesehen irgendwann, wie ich da meine Bauch- und Klimmzüge mache und so. Das war so richtig Eisenbiegen, ne? Das war nicht irgendwie hier so feine, schöne Geräte, sondern das war so richtig so. Und dann haben die mich gesehen und haben die mich gefragt, so, ich hätte gute Anlagen, ob ich nicht Lust hätte, mit denen mal ein bisschen Gewichtheben zu trainieren. Und Soest hatte damals echt einen ziemlich erfolgreichen Gewichtheberstall. Oh, erstaunlicherweise.
Ach, so sagt man, ne? Man sagt steil zu sowas.
Keine Ahnung, es roch auf jeden Fall so. Also, das war nicht so schön. Aber ich habe dann auch 3 Monate Gewichtheben gemacht und habe dann gedacht, so, ich muss hier ganz schnell wieder raus. Meine Oberschenkel, die wuchsen, der Rest war irgendwie so ein bisschen verkümmert und dann wurden die immer größer und es war immer das Gleiche. Es war relativ langweilig, Gewichtheben zu machen, weil das waren immer die gleichen Bewegungen und so und dann, das hat mir dann auch nicht so gut gefallen.
So, wie kommen wir ins Hier und Jetzt? Denn ich möchte natürlich, dass du en passant auch die Geschichte einer Ernährungsumstellung erwähnst.
Ach so, ja, ich wollte, also ist meine Frau so, und oder? Ich haben gleichzeitig gesagt, wir hatten so ein Wochenende, wo wir bei meinem Schwager auf einem Traumgeburtstag waren mit zugehöriger Autorallye und so, das erste Mal so eine Rallye gefahren und so. Und das war wirklich aufregend und schön, aber wie meine Frau so schön sagt, es gab auch jeden Tag 3-mal warm. So. Und dann waren wir danach und natürlich auch, ne, und lustige Gesellschaft und so. Und dann haben wir uns so am Montag so beide so aufgestanden und haben gedacht so, ne, jetzt reicht's. Ich musste gar nicht irgendwie mich auf irgendeine Waage stellen oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach nur gemerkt so, ne, es fühlt sich nicht mehr gut an. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Und haben seitdem, ist jetzt 4 Monate her, ohne bestimmtes Ziel vor Augen zu haben oder irgendein bestimmtes Gewicht oder irgendwas sich, also das habe ich oft genug gemacht und das hat nicht immer, das hat funktioniert, aber es hat, war nicht gesund und es war auch für den Kopf nicht gut und es hat meistens dazu geführt, dass es dann jojo-mäßig wieder ins Gegenteil umgeschwappt ist irgendwann, weil man sich dann mit irgendwas belohnt ab irgendeiner gewissen Zeit. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, aber ohne Ziel, also ich zumindest, ich sage, ich will jetzt einfach nur gesund. Ich will gesünder leben, es versuchen, weil ich kann das gar nicht. Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich kann nicht super gesund leben. Aber ich kann so nach und nach versuchen, so Sachen rauszustreichen.
Was fällt dir am schwersten?
Mir fällt zum Beispiel nicht Süßes zu essen überhaupt nicht so schwer, weil ich generell nicht so ein süßer Zahn bin, sondern ich bin eher so pikant unterwegs. Also mir würde eine Currywurst ab und zu fehlen. Das gönne ich mir aber, ist mir auch wurscht, so, ne? Und dann habe ich aber so, was mir schwer, also Nudeln, also beim Italiener keine Nudeln essen,
dann
ist
muss man
eigentlich
auch
keine
nicht
Option.
Zum Italiener
dann gehen wir
eben
nicht zum Italiener. So. Und das ist der Punkt. Und deshalb, und wir machen das ja ohne Verzicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Ich will nur Sachen tauschen. Ich möchte so ein paar Sachen tauschen, dass ich vielleicht von 5-mal Nudeln oder Brot, das Brot, was es vorher immer gibt. Wenn das bei einem guten, also wenn das toll ist, dieses Brot, dann kann man nicht essen.
Ich weiß.
Aber vielleicht isst man nur eine Scheibe.
Holy, das finde ich schwieriger als dann auch wirklich.
Oder gar nicht.
Genau, dann lieber gar
dann lieber
nicht.
Gar also nicht. Eine, ja, wenn,
wenn das erstmal kommt, dieses weiche, wie so ein Kissen und dann so ein tolles Oliven. Ja. Weil wir sind ja jetzt eigentlich auch schon an dem Punkt, an dem es erklärt wurde. Ihr habt eine Ernährungsumstellung gemacht, ihr macht ein bisschen Sport.
Ja, wir sind dabei. Wir machen das im Prozess.
Im Prozess.
Im Prozess, genau. Und das finde ich irgendwie, das funktioniert ganz gut, weil es halt so wirklich immer so, man merkt so, ach nee, das brauche ich jetzt nicht, das brauche ich jetzt nicht. Und ich trinke ja auch zum Beispiel meinen Kaffee eigentlich süß. Und ich mache seit Jahren, mache ich Honig statt Zucker.
In Kaffee?
In Kaffee, ja. Und das schmeckt super. Ich wollte keinen Süßstoff mehr nehmen.
Eben wolltest du aber gar nicht. Du trinkst mir jetzt inzwischen auch schwarz.
Und das meine ich. Das ist jetzt so, das ist jetzt der eine von zwei Kaffees, die ich jetzt schwarz trinke.
Okay. Wir hören jetzt, apropos schwarz, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Und holen uns danach die Geschichte ab, warum du es mitgebracht hast. Ja. Whitney, I wanna dance with somebody. Du warst immer Whitney-Fan. Und du bist ihr viel näher gekommen als Miriam und ich beispielsweise. Nicht so nah, wie du hofftest.
Okay, das klingt jetzt nach... Nee, doch, alles klar. Jetzt weiß ich, nein, ich dachte so nah, wie ich wollte. Ja, okay, ich hätte auch... Ja. Wahrscheinlich hätte ich nicht Nein gesagt. es war bei meiner ersten Bambi-Verleihung, ich war sehr aufgeregt und ich wusste, Whitney Houston tritt zum Schluss auf. Und ich hatte schon meinen Bambi als bester Newcomer oder sowas in der Hand, saß in der dritten Reihe, Stuhlreihe und außen, also zum Gang hin. Und hatte meinen Bambi so zwischen den Beinen geparkt.
Darf ich was ergänzen? Ja. Weil deine Erinnerung dich offenbar im Stich lässt auf meine Kosten. Denn ich habe jetzt hier vermeintlich eine sexuelle Anspielung gemacht, die so interpretiert wurde, als ich sagte, dass es nicht ganz so weit gegangen ist, wie du wolltest. Dein Ziel war, laut Autobiografie übrigens, wenn ich dir da auf die Sprünge helfen darf, ein Foto mit ihr zu machen.
Genau, ich war ja noch gar nicht so weit. Das, ich wollte ja, da komme ich ja hin, der Spannungsbogen wird so und ins Unermessliche und dann habe ich so, ich wusste, Kai Pflaume steht da moderiert und ich wusste genau in dem Moment, wenn er sagt so und jetzt, ich wusste ja, dass nachher alle hoch auf die Bühne sollen, alle Preisträger, um ein Foto zu machen und ich wusste, wenn ich der Erste bin, stehe ich neben Whitney. Und dann bin ich schon losgerannt, während Kai noch moderierte und habe mich einfach neben Whitney gestellt. Und sie hatte vorher gesungen und hat sich mit Mikro Lippenstift auf die Zähne geschmiert. Und da habe ich ihr das gesagt, bevor die Fotos losgehen.
Wie sagt man das? Sagt man das so?
Eben, und ich habe gesagt, pass auf, wir haben uns doch vor 2 Tagen in Dublin gesehen.
Das bei hast den du MTV Awards.
Ja, damit sie Vertrauen schöpft und nicht denkt, ich bin irgendein Honk. Und sagt sie, yes, I remember your hair. Dass ich so meine Frisur anscheinend im Kopf behalten. Und sie war dann irgendwie, und dann hat sie sich das so weggemacht und so. Und dann war sie mir unendlich dankbar. Wirklich, sie sagte so, thank you so much, you saved my ass und so. Und dann hat sie mich so eingehakt. Und hat gesagt, so, let's take some pictures. Und ich so, alles klar, morgen in allen Gazetten Sascha neben Whitney. So, dann kam plötzlich so eine ziemlich taffe Hand, so die so links auf meine Schulter, so diese so griff und mich so ein bisschen so leicht so wegzog. Ich dachte, Insecurity von Whitney, ich durfte nicht so nah ran oder so. Hab mich so umgedreht, bin dann so einmal im Kreis. Währenddessen kamen alle anderen Preisträger und haben sich dazu ihr gesellt und ich, von mir sieht man auf dem Foto nur noch die Frisur. Man sieht nur noch die Frisur. Wirklich ohne Scheiß. auf dem Hauptfoto, was nachher in der Bunten veröffentlicht wird, ist nur meine Frisur. Irgendwo hinten in der dritten Reihe. Und vorne, wer steht neben Whitney Houston und war die harte Hand, die mich mal kurz in meine Schranken gewiesen hat und gesagt hat, so, hier gehörst du noch nicht hin, mein Freund.
Das war Udo Jürgens.
Da habe ich Lehrgeld bezahlt. Beim nächsten Bambi oder bei der nächsten Gelegenheit, wo so Charlize Theron und Goldie Hawn und all so Hollywood-Leute und so, da habe ich mir die gekrallt und habe mir einen Fotografen mitgenommen und habe gesagt, du machst jetzt nur noch Fotos von mir und denen. Was für eine Sauerei. Echt mein Foto mit Whitney. Whitney Houston. Ich hatte die Platte, der weiße Badeanzug. Ich war...
Holy shit. Das da, also die Vorstellung, es erinnert mich an eine Situation mit meiner Freundin Miranda, die totaler Prince-Fan ist und war, immer schon. Und Miranda ist eine bildschöne, große Frau mit großen Lippen und alles irgendwie richtig bei ihr. So. Oh, so, und sie ist früher immer bei allen Bands, allen tollen Bands irgendwie hochgerufen worden oder so rausgefischt worden, weißt du, von den Row Zero Leuten, ne? Also inzwischen ist sie 65 oder so. In der Zeit damals, als Groupies auf diese Art und Weise, ich nenne es mal, akquiriert wurden, ja, und das offenbar völlig okay war in beiderseitigem Einverständnis. Sie war immer diejenige, die mit den Stars auf der Bühne tanzte. Hat sie so erzählt. Aha, habe ich mal so hingenommen. Und dann sind wir zur Waldbühne gegangen, zu einem Prince-Konzert. Sie ist extra aus Spanien gekommen, wo sie lebt. Und es war so brechend voll. Ich mag das nicht so. Ich wollte gerade so an den Rand gehen. Da werden so Leute auf die Bühne so gerufen, mitten im Konzert. Und der Typ zeigt auf Miranda so wieder so. Ich meine, weiß ich nicht, wie viele Leute waren da, wie viele Tausend?
Ich war da, glaube ich.
Und ja, aber du warst nicht auf der Bühne oder nur deine Frisur.
Ich habe mir aber immer vorgestellt, dass ich irgendwann beim Prince-Konzert, dass der mich mal irgendwann, warum auch immer ich gedacht habe, beim ersten Prince-Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle stand ich ganz hinten und dachte, jetzt gleich kommt der Scheinwerfer und der sagt, du sollst jetzt mit mir einsingen.
Ja.
So.
Ja, genau.
Das war nicht der Fall. Prince ist aber bei dem Konzert auch eher gegangen.
Darf ich meine Geschichte noch zu Ende erzählen? Nein, das wäre eine schwache Pointe. Sie ist nicht stark, aber so schwach ist sie nicht. Also, es bewahrheitete sich genau das, dass unter diesen 24 Milliarden Leuten vier Girls hochgerufen wurden. Unter denen war auch Miranda. Miranda also geht mit größtem Selbstverständnis auf die Bühne und tanzt mit Prince. Und ich mache natürlich Fotos. Dachte ich. Ich sehe immer nur so ein Schuh von ihr im Bild. Haare von ihr, so blonde, das könnte jeder sein, das könnte Charlize Theron sein, mit etwas längeren blonden Haaren. Ich konnte nicht beweisen, niemandem sonst, dass sie da vorne mit Prince getanzt hat. Und später hat Prince dann seine Gitarre ins Publikum geworfen und alle so, oh geil, cool, gehört mir jetzt. Und dann kam der Ordner und hat sie 2 Minuten später wieder eingesammelt. Ist das nicht bescheuert?
Nein.
Ja, das war, ja.
Auch noch geizig.
Ja, erst so mit großer Geste.
Das sind aber so Gitarren, ne? Ja, okay.
Ja, aber dann muss man das auch nicht machen. Nee, dann soll er sich irgendwie so eine eBay-Gitarre nehmen und die dann irgendwie.
Also ich weiß noch, dass bei dem, wahrscheinlich war es das gleiche, ich nehme an, es war das gleiche Konzert. So ungefähr 20 Jahre her.
Nee.
Noch früher?
10, 12.
Ja, dann war es wahrscheinlich das gleiche. Und ich habe da nur festgestellt, Prince hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Der hat nämlich dann versucht, den Leuten Funky beizubringen.
Aha.
So Funky zu klatschen. Funky klatschen ist dem Deutschen nicht unbedingt gegeben.
Nein.
So jetzt in der Masse. Ich will nicht sagen, dass es nicht Ausnahmen gibt, aber der Deutsche ist eher 1 und 3. Und beim Funky und Prince steht da oben auf der Bühne und sagt Funky da, da, Funky da, da. Und alle so erstmal so, ja, dann werden sie aber auch immer schneller und dann sind sie wieder auf 1 und 3. Und da hat er nach dritten Mal ausprobiert, Funky, Funky. Und dann irgendwann ist er weggegangen und hat gesagt, so komm, macht euren Scheiß allein.
Du hast doch auch Prince mitgebracht. Du hast dich vor allen Dingen auch mal, Nelson Rogers, hast du dich genannt? Oder hast du dich Nelson Rogers genannt?
Nelson Rogers.
Weil Prince heißt der Prince, Roger Nelson heißt Rogers Nelson und du heißt dich. Und warum hast du dich, das ist ja ganz schön vermessen, dass du dir so ein Pseudonym gegeben hast.
Ja, das war, also es gab eine Auftragsarbeit für einen Freund von mir, der Filme macht. Und der, aber eher so als Hobby. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber ich glaube, ihm war der große Erfolg ist ihm bislang verwehrt geblieben, was Filme angeht. Und er ist aber mit Leidenschaft dabei. Und er ist genauso wie ich leidenschaftlicher Prince-Fan. Wenn es dann aber darum geht, Rechte für Filme einzuholen, dann wundert man sich manchmal, was da aufgerufen wird an Preisen, damit man damit man einen Song in seinem Film verwenden darf. Und da hat der Freund mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ganz kleines Ding, kannst du irgendwie so ein bisschen so ähnlich wie dieses Lied von Prince machen. Ich so, sag mal, spinnst du eigentlich? Du kannst mir doch jetzt nicht die Aufgabe, quasi einen Prince-Song zu schreiben. Und dann habe ich mich aber mit meinem besten Freund und Co-Autoren, Producer Robin Grobert hingesetzt und gesagt, so, weißt du was, das ist doch eigentlich eine Challenge. Lass uns das mal probieren. Dann haben wir zwei Songs so im Prince-Stil geschrieben und dafür brauchten wir natürlich ein Pseudonym. Und da wir beide auch mit dem Produzenten und Autoren, Robin Grubert, der ist ein noch größerer Prince-Fan als ich. Und dann haben wir uns, Ermangelung an Alternativen, haben wir uns einfach Prince-Namen umgedreht.
Gut, Sometimes It Snows in April wäre dann der Song, mit dem ich eigentlich nach meiner Liste hier unser Gespräch beschlossen hätte. Aber kommt dann jetzt, einfach weil es passt. Und dann werfen wir Prince noch ein. Schön, dass es dich gegeben hat hinterher, oder?
Auf jeden Fall.
Tracy died soon after a long-fought civil war.
Der Musiker Sascha ist heute hier zu Gast. Und eben haben wir sehr gelacht, so dass es ganz gut tut, dass wir erstmal diesen Song gehört haben als kleinen Cut. Denn eigentlich hast du ihn mitgebracht. Die Geschichte dazu ist eigentlich ein bisschen traurig.
Ja, es ist, also hab ich jetzt schön die Laune runtergezogen.
Nein, da kommen wir wieder hoch.
Es ist ganz wichtig, dass... weil es geht ja darum, also ich habe diesen Song, kenne ich schon fast mein ganzes Leben lang, also so lange wie es den Song gibt, und ich finde, das ist einer der schönsten Songs, die es gibt, und es ist auch einer der traurigsten Songs, die es gibt, denn singt Prince darüber, wie es ihm ging, oder darüber, dass er einen Freund verloren hat, seinen besten Freund. Und das ist natürlich super schwer, aber ich glaube, es gibt keinen, finde ich, für mich keinen schöneren Song, der so einen Abschied irgendwie beschreibt. Und dieser Song, also hat dann auch noch eine, ich saß gerade in Los Angeles mit meinen Freunden und wollten gerade anfangen, an einem neuen Album zu arbeiten.
Wann
und
war das?
Das war das Jahr, in dem Prince gestorben ist. Und an dem Tag kam meine Frau runter und sagte, Prince ist gestorben. Und da sitzen drei Prince-Fans, wollen gerade Musik machen und sich irgendwie und auf den Tag freuen und so voller Leben. Und das hat uns dann erstmal umgehauen. Und dann haben wir das Erste, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe, ist meine Gitarre nehmen. Und ich kann jetzt wirklich nicht super Gitarre spielen, aber diese Akkorde von diesem Lied habe ich mir irgendwann mal draufgezogen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist dieses Lied zu spielen. Für uns. Und damit haben wir dann aber auch gesagt, so jetzt, damit haben wir das jetzt erstmal für heute zumindest mal bearbeitet.
Hast du oft, ist dir der Tod bislang oft begegnet in deinem Leben?
In dem Jahr, als Prince gestorben ist, da war es grauenhaft. Grauenhaft.
Was heißt das?
Ja, da kamen die Bombeneinschläge immer näher. Er ist Prince gestorben. George Michael ist in dem Jahr gestorben. David Bowie ist gestorben. Ich sagte, Leute, stopp. Jetzt halt mal, mach mal halblang. Roger ist gegangen. Roger ist gegangen.
Roger Cicero.
Es war einfach zu krass. Das war zu, hier kriege ich jetzt noch Gänsehaut wieder, wenn ich an dieses Jahr, diese zwei Jahre denke, wo die Leute so, halt, jetzt mach mal kurz eine Pause. Wir müssen ja erstmal klarkommen und können gar nicht so viel trauern, wie Leute gegangen sind. Und also egal, ob jetzt bekannte Menschen, die Helden waren, musikalische Helden, oder eben auch im ganz privaten Bereich.
Sind da auch Menschen?
Unfassbar viele gegangen. Und das, irgendwann denkt man so, hey, ich muss erstmal klarkommen.
Mhm. Hast du mit deiner Frau, es ändert sich wahrscheinlich vieles, wenn man so Eltern wird und man spürt, dass jetzt auch so eine Verantwortung, bestimmte Dinge müssen geregelt werden. Man muss über den eigenen Tod nachdenken, schon weil man sein Kind versorgt wissen will, falls mal irgendwas ist oder so. Ne? Wie nah gehst du daran oder bist du da abergläubisch?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin mir auch noch gar nicht sicher, was ich glaube, ich bin bei der Reise und Suche nach dem, was danach kommt oder ob irgendwas kommt oder was passiert mit einem, wird die Energie geschiftet oder ist man einfach weg oder so. Ich bin da noch nicht bei meiner persönlichen Erkenntnis angekommen.
Was würdest du dir denn wünschen?
Ich glaube, ich fände irgendwie so ein Energieshift irgendwie ganz gut, dass irgendwas bleibt. Also es kann natürlich auch beim Musiker, beim Schauspieler, bei allen Kreativen, bei allen Menschen, die künstlerische Arbeit gemacht haben, dann kann das natürlich immer so noch bleiben, wenn es bleibt, also solange es Menschen noch hören oder interessiert oder lesen oder wie auch immer, solange bleibt man auch noch irgendwie da. Aber ob das jetzt wirklich so ist, das wage ich immer noch zu bezweifeln. Vielleicht ist man auch einfach weg, vielleicht aber auch nicht. Ich finde wichtig, dass Familie natürlich mit dem Sohn. Ich war ja erstaunt. Ich habe ja gedacht, als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich gedacht, damit ist alles geklärt. Nichts ist geklärt. Nichts. Wenn wir nicht noch extra zum Notar gegangen wären, um noch eine Patientenverfügung zu machen, also da haben wir, das war noch vor Otto, da haben wir schon Testament gemacht, Patientenverfügung, weil sonst ist das nicht geklärt. Dadurch, dass man verheiratet ist. Sondern da muss man noch extra, damit derjenige, also damit man natürlich seinem liebenden Partner die Verantwortung überträgt, was ja auch krass ist, ne? Wenn man sich das mal so vorstellt. Aber dann sind wir dann in Kontakt mit dem Gedanken gekommen, was passiert, wenn? Was passiert, wenn wir beide gehen? Wenn wir beide beim Flugzeugabsturz, keine Ahnung, wir reisen so viel, also alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Mhm. Und ob jetzt einer oder der andere, und dann musste man sich das ganz nüchtern, ehrlich gesagt, irgendwie so ausklamüsern. Was ist denn der beste Weg?
Es gibt Menschen, die wissen, sie müssen es machen und schieben es aber immer wieder, machen nächste Woche übernehmen, ja, entweder aus einer Bequemlichkeit und oder aus einem Aberglauben heraus, weil es gibt wirklich Menschen, die leiten DAX-Konzerne oder sind ansonsten vermeintlich zurechnungsfähig und sind aber in dem Punkt so, dass sie denken, wenn ich das jetzt regle und heute unterschreibe, fällt mir morgen Blumenpott auf den Kopf.
Ach, so bist du nicht. Oh, nein. Obwohl, ja. In dem Moment, als wir das gemacht haben, haben wir so beide uns so ein bisschen angeguckt, ey, nicht, dass das jetzt irgendwie das Ding war, ne, warum wir, also so die Geister, die ich rief. Ich bin auch ein bisschen abergläubisch, aber das kam mir gar nicht in den Sinn. Es war eher so ein bisschen so die Angst davor, also nicht Angst übertrieben, aber der Respekt davor, sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen. Also, weil man schiebt das ja vor sich her. Gerade so als Popstar denkt man ja, man ist unsterblich und wird auch nie krank. Und ich bin halt auch so aufgewachsen, ich werde nie krank. So, das ist meine Einstellung.
Wirst
heißt,
du auch
ich werde auch nie alt, ich werde auch nie sterben.
Aber du hast diese 27,
nein,
hast
das
du ja
stimmt
zum Beispiel
natürlich
hinter
aber
dir.
So mein Kopf genau. Ist so, so eingestellt eigentlich von und dann merkt man so, dann sitzt man da und denkt so, ja stimmt, das kann natürlich, ja, okay, jetzt ist es ernst. Also jetzt habe ich das erste Mal ernsthaft und seriös darüber nachgedacht, dass es durchaus die Möglichkeit besteht, dass ich irgendwann nicht mehr da bin.
Sprichst du von dir selbst als Popstar? Also häufiger?
Ja, aus Spaß.
Okay, das wollte ich nur nochmal. Ich kenne deinen Humor. Ich weiß, manchmal sprechen Menschen von sich in der dritten Person und dann weiß ich nicht, ob es ernst ist oder nicht.
Nein, ich benutze das nur zum Spaß. Ich finde das auch sehr lustig.
Aber du
weil
bist
es
schon
gibt ja so, manche Leute denken ja immer, man hat so Allüren und so. Und ich habe auch bestimmt Allüren, aber das hat nichts mit meinem Popstar-Dasein zu tun.
Welche Allüre fällt dir da ein?
Ich möchte zum Beispiel convenient reisen. Ich möchte, dass das alles geklärt ist. Ich möchte, dass bei der vielen Zeit, die ich für so bestimmte Sachen verwende, möchte ich einfach, dass die Zeit dazwischen, dass das produktiv, also dass das irgendwie leicht geht.
Aber wenn du convenient reisen meinst, klingt es für mich so, dass du nicht diese Arbeit dann, diese Zeit dann auch noch für Arbeit nutzen willst, sondern dass es dann bequem sein soll, dass es schön sein soll, dass du keinen Stress haben willst.
Genau, keinen Stress beim Reisen. Die Arbeit währenddessen geht ja nur dann, wenn es drumherum keinen Stress gibt. Und damit ich die Zeit vernünftig nutzen kann, versuche ich mir das so gemütlich wie möglich zu machen.
Aber manchmal sitzt man zwischen zwei Russen.
Ja. Das ist leider wahr, aber das habe ich dann, vielleicht ist das auch so ein Ding, also dieses Reisen, solange es geht, möchte ich nie wieder, weil ich habe auf einer Reise, da kam ich gerade, ich habe If You Believe gedreht in Kanada, das Video zu If You Believe und das war Nachtdrehs, das waren irgendwie 2 oder 3 Nachtdrehs hintereinander, weil wir nur nachts gedreht haben und dann kam ich und der Flug zurück aus Toronto war dann direkt nach dem Dreh quasi. Also ich war so hundemüde, wie nur, also dass man schon denkt, dass ich schon im Stehen. Und dann bin ich in diesem Flugzeug und war Holzklasse gebucht natürlich damals, so hat keiner sich drum geschert, was ich gerne hätte. Und dann habe ich wirklich zwischen so 2 Klitschkos gesessen. Und ich bin ja jetzt auch nicht schmal. Damals noch ein bisschen schmaler, aber trotzdem nicht, ne? Ich habe breite Schultern. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ein Nichtschlaftod. Also wegen Nichtschlafen sterbe ich. Und dann bin ich im Flugzeug rumgerannt und da wollte mir irgendeine Ecke suchen, wo ich mich hinlegen kann. Und die haben mich überall wieder weggescheucht. Dann habe ich gesagt, hier, ich habe eine Kreditkarte. Kann ich bitte in die Business Class? Ich kaufe das jetzt. Und so. Die meinen, da ist aber kein Platz mehr frei. Wir sind ausgebucht. Was ist mit First? Mir ist das egal. Ich nehme auch ganz oben. Das geht aber nicht. Und so. Ich sage, das muss doch gehen. Ich habe doch eine Kreditkarte.
Diese Sehnsucht nach dem Schlafen.
Ich war so verzweifelt. Das, ja. Ich war so verzweifelt. Wirklich. Und dann kam ich zurück nach meiner kleinen Odyssee durch dieses Riesenflugzeug. Und das war das erste Mal, dass ich so weit geflogen bin. Und kam zurück und da waren gerade beide auf Klo. Und dann habe ich gesagt, so, okay, das nutzt du jetzt. Hingesetzt, eingeschlafen. Und dann bin ich zwischen den beiden wahrscheinlich bei einem auf der Schulter mit so einem schönen Sabberfaden an seiner Lederjacke festgeklebt, aufgewacht. Aber tatsächlich auch erst, als wir gelandet sind. Also ich hatte dann doch noch einen guten Flug.
Wie er es über dich geschafft hat, ans Fenster zu kommen, mag ich mir nicht ausmalen, aber dein Schlaf war offenbar so tief, dass du gar nichts mehr gemerkt hast. Und dass es 2 Russen waren, war einfach Zufall. Heutzutage muss man ja alles erklären. Also es hat nichts mit dem Angriffskrieg zu tun. Es war lange vorher. Ne? Wenn ich sage, zwischen 2 Russen fliegen, ist das ja gleich so, okay, wo ist die Metaebene? Was will sie damit sagen? Zwischen 2 Russen fliegen? Ja.
Nein. Ich muss echt aufpassen. Danke, dass du es
nochmal
sagst.
Zeit der Unschuld ist vorbei. Hm. Vorbei. So, wir kommen zur Musik. Und das macht mir großen Spaß. Pearl Jam spielen wir. Alive, sehr schöner Song. Wofür steht er? Ich weiß, dass er auf deinem neuen Album von dir selbst gecovert wird.
Ja, das stimmt. Ich habe ja auf dem Album sind ja vornehmlich Songs drauf, die in meinem Leben eine bestimmte Rolle gespielt haben, eine Bedeutung haben. Der Song ist für mich quasi mein... Da habe ich Grunge für mich entdeckt, da habe ich eine neue Ära für mich selbst eingeläutet. Ich kam ja so aus dem Dorf, Kleinstadt, Band-Proberaum und bin dann in die große Stadt Dortmund gezogen, um dann da die Welt zu erobern. Also die Haare wurden immer länger und so und dann hatte ich diese Band gefunden und die machte, Junkfood hieß die Band und da haben wir diesen Sound versucht für uns zu adaptieren. Und Grunge, Crossover, sowas wie Nirvana, Pearl Jam. Und eines Nachts kam ich nach Hause, es war so 4, schätze ich mal, morgens und auch nicht mehr ganz nüchtern und hab wie immer den Fernseher angemacht und das lief immer MTV. Also 93 war das ungefähr, 93, 94 und da kam dann nachts dieses Video und ich weiß noch, wie ich gefühlt auf einen Schlag wieder nüchtern war und gedacht habe, wow, was ist das? Was ist das für eine Kraft, mhm. Energie mhm. in Musik, wie ich sie schon lange nicht mehr erlebt habe oder erleben durfte. Weil wir haben ja ganz viel von den aus den 70ern gelebt und so, dann zu der Zeit. Also da war Led Zeppelin und so verschiedene Bands, die man so, Frank Zappa und so eine Energie. Und das war das erste Mal wieder, dass man so dachte, so oh, nach den 80ern und an 90ern mit viel Techno und Eurodance und so. Und dann war da plötzlich diese Kraft aus Seattle oder mhm. ne, so. Das war schon großartig.
Der Musiker Sascha ist heute zu Gast. Und ja, wir sind noch gar nicht so durch deine Biografie chronologisch gegangen. Dafür haben wir jetzt gleich noch Zeit. Bevor die erste Stunde der Radioshow um ist, würde ich dich gerne noch zu deiner Geschichte mit dem Bravo-Starschnitt befragen. Was war da? Ich hab's
immer wieder Salz in die Wunde, ne? Immer wieder.
Das habe ich aus meinen alten Unterlagen noch. Ja. Ich bin nicht draus schlau geworden.
Also, ich muss ja sagen, dass ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die sehr dankbar dafür sind, dass sie auf dem Cover der Bravo sein durften. Weil im Nachhinein ist das anscheinend einigen auch unangenehm. Ich bin da total stolz drauf.
Ja, natürlich. Ich war,
glaube ich, 17 oder 18 Mal auf dem Bravo-Cover.
Was?
Und das, ja, ich bin einer der meisten. Ich bin einer der meisten Bravo-Cover. Mhm. Ist das nicht krass? Und ich habe damals, ich weiß nicht, ich lag im Krankenhaus. Ich hatte, glaube ich, ein Bein gebrochen. Irgendwas war nicht okay. Und habe Zeitschriften, ne, meine Familie oder meine Freunde haben mich mit Zeitschriften versorgt. Und da kam die Bravo, die pressfrische Bravo. Und auf dem Cover war George Michael. Und George Michael hatte damals, das war, als er gerade Solo anfing, mit Faith oder mit Freedom. Ich weiß nicht, eins von beiden Alben war gerade irgendwie so. Und dann habe ich den so gesehen und hab dann so, der war so im Profil und diese blondierten Haare, darunter so ein schwarzer Balken, dann dieser Drei-Tage-Bart und so, den ich natürlich damals noch nicht hatte mit 14 oder 15. Und da habe ich gedacht, so möchte ich mal, da möchte ich auch mal hin. So,
ja.
Und da habe ich den Wunsch gefasst, mal aufs Bravo-Cover zu kommen. Und ich habe damals die Bravo gesammelt und es hatte auch Starschnitt von Michael Jackson zum Beispiel.
Vollständig.
Und dann, als ich dann irgendwann selber ein paar Mal auf dem Cover war, habe ich gesagt, so Leute, jetzt wäre es aber schon mal Zeit auch, dass ich meinen eigenen Starschnitt bekomme. Habe ich wirklich vermessenerweise einfach mal anberaumt. Ich habe gesagt, so hier, wäre doch jetzt mal Zeit. Und dann haben sie kurz überlegt und meinen, hast du vollkommen recht. Das hast du dir verdient, so ungefähr. Und ich dachte so, geil. So, nächste Ausgabe, wir haben extra Fotoshooting gemacht und so. Nächste Ausgabe, meine Hand. Meine Hand auf der Doppelseite.
Deine Haare wären ja tragisch gewesen.
Meine
nochmal,
Hand.
Ja, aber stell mal vor, nochmal die Haare einfach und sonst nichts.
Obwohl zu der Zeit hatte ich tolle Haare. So
ja, aber Whitney, okay,
gut. So Pornolocke und so. Aber die Hand, so mit Handgelenk. So, das war das erste Bild. Und da sollten noch so ungefähr 20 oder 10, 20 Ausgaben folgen. Und nach dieser einen Ausgabe mit der Hand hat man sich überlegt bei der Bravo, ach, weißt du was, den Starschnitt, das stellen wir komplett ein.
Wie bitte?
Ja, ich habe nur eine Hand bekommen.
Sie haben angefangen mit dir und dann, ja. Aber wie viel Wert ich muss die, nicht. Diese Hand muss ja irre viel wert sein, so eine Sammler.
Ich weiß bis heute nicht, ob es meine Schuld, also ob das deshalb eingestellt wurde, weil meine Hand so fürchterlich da geknickt aussah oder so, oder ob man wirklich einfach gedacht hat, wir machen jetzt einfach keinen Starschnitt mehr, aber mittendrin abzubrechen, also nach
das
einer
Ausgabe.
Das finde ich ja furchtbar.
Das war nicht okay. Oh, das tut mir wirklich leid. Wenn ich gewusst hätte, was es für eine Geschichte ist, hätte ich nicht gefragt. Log sie. Aber sie ist wirklich toll. Oh Mann, aber es ist wirklich eine schöne Geschichte. Daran merkt man mal wieder, wenn man drinsteckt, ist es furchtbar. Wenn man es überwunden hat, ist es toll zu erzählen.
Ja,
oder?
Auf jeden Fall.
Gut, dann beschließen wir diese Stunde jetzt auch mit Musik von dem Mann auf dem Cover, George Michael, Faith.
Radio 1. Hörbar Brust.
Radio 1, die Hörbarust, das gerade war Susanne Vega mit Tom Steiner. Hier zu Gast ist heute Sascha. Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen. Dieses, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass du Susanne Vega und diesen Song gehört hast. Hat das für einen Moment so ein Erinnerungsfenster aufgeklappt? Oder wie würdest du das beschreiben?
Also nicht, also ja, der Song selber, also ich habe jetzt gerade nochmal genau hingehört und so, und man merkt auch, jetzt habe ich zum ersten Mal den Schnitt im Sample gehört, weil das heute so perfekt gemacht wird, das und damals noch nicht, weil man noch von Bandmaschinen auf irgendwas überspielt hat und so. Und es ist dieser Beat, der sofort Türen aufmacht zu 20 anderen Songs, weil der damals so oft benutzt wurde, von, keine Ahnung, Milli Vanilli bis hin zu I've Got the Power und so, also dieser ähnliche Beat, das war so ein typischer 90s Beat.
Okay. Es ist verführerisch, sich in so klein zu verlieren, weil es einfach Spaß macht, rechts und links mit Geschichten abzuhauen, das weiß ich schon, aber damit die Leute einigermaßen eine Idee davon haben, wie dein Lebensweg so war. Also den Menschen, die noch tiefer einsteigen wollen, sei geraten, sie mögen sich deine Autobiografie kaufen, If You Believe, die du vor, weiß ich nicht, 3-2 Jahren geschrieben hast.
Ja, alles zu meinem, so, es sollte ja eigentlich so sein, dass zu meinem 50. Geburtstag, so in diesem Jahr wollte ich sehr ausgiebig feiern und wollte die Biografie, das Album und die Show, sollte alles in diesem Jahr passieren. Das ging dann nicht, aus diversen Gründen. Und deshalb kommt das jetzt alles so bröckchenweise hintereinander und die Biografie war das Erste, was fertig war.
Mhm. Hattest du ein komisches Gefühl, dein Leben so zu rekapitulieren und ich will jetzt nicht wieder diesen Aberglauben rausholen, aber so eine Biografie schreibt man ja vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist. 50 ist da ja kein Alter.
Nee, das stimmt und ich habe mich auch echt ein bisschen gesperrt, aber nicht aus Aberglaube, sondern einfach, und meine Frau hat mich dann überredet, hat gesagt, mach doch mal, nenn's doch Lebensabschnitts irgendwas, sie meinte, dein Leben ist schon interessant und vielleicht kannst du ja jetzt zu einem Zeitpunkt noch Menschen noch damit ein bisschen auf die Sprünge oder vielleicht ein bisschen Zuspruch geben, also die sich ähnlich fühlen so jetzt und denken so, schaffe ich das, kriege ich das hin und so, und das ist jetzt kein Motivationsbuch, aber ich glaube, dass wenn man aus einer Gegend kommt, so wie ich und mit dem familiären Hintergrund und so, dann ist es schon nicht so leicht. Und wenn man sich dann da rauswurschtelt, ich glaube, das kann vielleicht anderen auch ein bisschen Mut zusprechen.
Ich habe das Gefühl, dass du immer freundlich geblieben bist. Würdest du dem widersprechen? Bist du jemand, der in wenigen Momenten auch so richtig aus der Haut fahren kann?
Voll.
Oho.
Ja. Das ist ja, Entschuldigung, das alles andere wäre ja unmenschlich. Ich mag das nicht, wenn man so tut, als wäre man immer freundlich und immer nett. Das stimmt einfach nicht. Das kann niemand. Auch der Dalai Lama kann das nicht.
Und gerade der nicht. Wahrscheinlich.
Und ich denke so, nee, man muss auch Yin-Yang-mäßig, man muss auch so, ich merke, dass ich mit vielen Sachen, wenn sich irgendwas, eine Aggression anstaut, dass ich dann kurz so einmal stocke und denke, lass ich es jetzt raus. Oder versuche ich so zen-mäßig so ein bisschen innerlich so zu verarbeiten und abzuperlen zu lassen. Aber so, ich bin zum Beispiel ein schrecklicher Morgenmensch. Ich weiß das auch und ich weiß, dass meine Frau das nervt und mein Sohn. Und ich kann aber morgens die ersten 2 Stunden bin ich einfach unbrauchbar. Dann muss man mir auch nicht mit Fröhlichkeit kommen und so. Das ist.
Lach mich nicht an!
Ja, lach nicht. Es ist noch nicht zum Lachen. Es ist noch keine Zeit zum Lachen. Nein, und natürlich kann es mir passieren, wenn man, weil ich so genervt bin in so einem Zustand und so, und dann passiert irgendeine Kleinigkeit schief am, keine Ahnung, Check-in beim Flughafen oder bei der Bahn und so, dann merke ich so. Aber ich kann ganz gut damit umgehen und ich versuche, ja, tatsächlich, hat das auch ein bisschen mit der Erziehung meiner Mutter zu tun, grundsätzlich ein höflicher Mensch zu sein, ein freundlicher Mensch zu sein, und ich glaube, dass es einem sehr viel weiterhilft und allen anderen auch gut tut, wenn man davon ein bisschen was weitergeht. Aber ja, es gibt ein paar Momente, ich würde mal sagen, so 10-20% von mir, da kann es auch mal ordentlich knallen im Karton.
Deine Mutter war sehr jung. als sie Mutter wurde. Sie hat deinen Vater mit 17 geheiratet, mit 18 hat sie dich, glaube ich, bekommen. Und entspringt einer durchaus ja nacherzählenswerten, spektakulären Schaustellerfamilie. Dein Großvater, den hast du gar nicht mehr so richtig kennengelernt, ne?
Ja, den habe ich noch kennengelernt, aber das war der hat keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Also die waren dann einmal im Jahr, waren die dann da auf der Soester Kirmes und hatten dann da irgendein Geschäft. Und mein Opa, der war jetzt nicht besonders großzügig. Der hat dann gedacht, mit 5 Mark komme ich dann, er weiß selber, er verkauft das ja, er weiß ja, was man dafür kriegt. Und hat dann das war einmal im Jahr, habe ich von meinem Opa mütterlicherseits 5 Mark bekommen und so von wegen, hier viel Spaß.
Der hatte aber auch, der musste wahnsinnig viel, wenn er es überhaupt gemacht hat, Alimente zahlen. Also er hatte ja 3 Ehen, mindestens 11 Kinder, von denen man weiß. Das letzte zeugte er mit 72, mit einer 17-Jährigen.
2 sogar noch.
Ach du Gott.
Ja. Das ist schon, also allein die Vorstellung. Das ist einfach wirklich ja. In so einem Wohnwagen. Es ist so ganz, also es ist streckenweise wirklich gruselig, so diese Vorstellung.
Aber er war wahrscheinlich so jemand, über den Dietl oder irgendjemand anders eine hervorragende Serie hätte machen können. So eine Kirmesgröße, vor dem, kein großer Mann, aber jemand, vor dem die anderen wahrscheinlich Respekt haben. So liest es sich für mich.
Ja, es ist so, also ich glaube, dass das nochmal ein eigenes Buch sein könnte, das allerdings meine Mutter schreiben müsste. Mhm. Und das ist schon nicht nur so feierlich. Also es hat schon mafiöse Züge, das ganze System, aber auch eben nicht so doll. Also es ist so ein bisschen, es ist nicht so kriminell, aber es ist so hart. Ist so tough. Das Schauspielerleben ist, Schaustellerleben ist echt tough. Und das sind hart arbeitende Menschen, die wirklich Erstaunliches auf die Reihe kriegen, so, ne, aus eigener Kraft heraus und so. Das, wenn ich mir was Positives herausnehmen kann, dann ist auf jeden Fall das, nie aufzugeben, immer weiterzumachen, sich nicht zu beschweren und so. Das sind alles so Tugenden, finde ich, die sehr viel Sinn machen.
Sind die auf dich übergegangen?
Ja, einige davon. Vor allen Dingen das nicht aufgeben. Also, nein, gibt's nicht. So, ne, das ist so ein bisschen das Credo. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wird's gemacht. So, und wenn irgendwas kaputt geht, wird's repariert. Es wird sich nicht beschwert. Wenn was dreckig geworden ist, wird sauber gemacht und das immer sofort. Also es ist so ein bisschen, da ist so ein Arbeitsethos steckt da drin, der mir wirklich sehr gut gefällt und der auch wirklich auf mich übergeschwappt ist. Und natürlich in schwachen Momenten sagt man auch mal so, oh, kann nicht mehr. Aber das geht auch jedem Schausteller so. Aber das Ding ist immer so, nein, das ist nicht, wir machen weiter.
Und das ist das Gegenteil von dem sogenannten Zimperlichsein. Das ist ja eigentlich ein schönes altes Wort. Sei nicht so zimperlich. So klingt auch ein bisschen das Leben deiner Mutter. Ist ja immer so ein bisschen vermessen, ne? Wenn man etwas liest und dann ist es etwas wie stille Post. Ich habe sie nie selbst kennengelernt, aber das Wenige, was ich so durch diese Biografie über sie weiß, ist, dass sie schon ziemlich schnell ihr eigenes Leben in die Hände genommen hat. Sie hat mit deinem Vater wahrscheinlich sogar eine Weile eine glückliche Ehe gehabt. Erinnerst du dich an die ersten?
Ich glaube, also es gibt so ein paar Fotos, wo ich denke, so wo das echt so aussieht. Also sieht so aus, als wären wir glücklich, ja. Und es ist ja so, wenn meine Mutter hat ja die quasi die Schaustellerfamilie verlassen mit meiner Oma zusammen, weil es dann nicht mehr ging, weil die Verhältnisse so kaputt waren, dass sie fast fliehen mussten, wollten und so. Und meine Mutter wollte auch eigentlich nicht zurück. Und das ist dann aber doch irgendwie passiert und so. Also mein Opa hatte in der Zwischenzeit dann eine ganz andere Frau, mit der hat er 7 Kinder gemacht. Und das war irgendwie, also und dann gingen die aber wieder zurück, nachdem diese Frau gestorben. Also es waren ganz crazy Familienverhältnisse. Und vielleicht schreibe ich es doch irgendwann mal auf. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich so ungefähr 4. Dann haben sie irgendwie sich auf dem Weg mal wieder getroffen.
Hatten sich sehr lieb.
Hatten sich da auf einmal wieder für kurze Zeit mal wieder sehr lieb. Und dabei ist mein Bruder entstanden. Und dann haben sie wieder geheiratet. Und haben nach ungefähr der gleichen Zeit beschlossen, nee, doch nicht. Und ich muss sagen, ich habe nicht unter der Trennung gelitten. Also ich fand das irgendwie okay. Also ich fand das sogar besser. Ich hatte mehr Ruhe danach, weil ich habe gemerkt, mein Vater und meine Mutter, die passen nicht zueinander. Und da ist immer Reibung. Und wenn man als Kind mitbekommt, und das weiß ich einfach, und deshalb versucht man natürlich auch vor seinen Kindern das irgendwie so ein bisschen nicht zu tun, also offen zu streiten oder so, ne? Aber wenn da Reibung ist, immer, ständig, dann kriegt man das als fühliges Kind einfach mit. Und dann ist die Situation, wenn der Vater nicht da ist, was er ja eh nicht oft war, weil er bei der Bundeswehr war und irgendwo stationiert, keine Ahnung, dann waren die Zeiten immer ohne besser.
Ich
was
finde,
traurig ist.
Nein, was, ja, es ist traurig.
Aber es ist wirklich eine Erkenntnis, die mir sehr früh zugetragen wurde, einfach weil ich gespürt habe, wenn die zusammen sind, dann streiten die.
Aber das ist, also ich finde genau das, sowas wichtig ist zu sagen und zu hören. Das konntest du als Kind natürlich nicht so richtig reflektieren und so. Vielleicht hättest du es sogar formulieren können.
Du
hast es formuliert.
Nein, ich habe meiner Mutter gesagt, dann geht doch lieber aus.
Ganz kleiner Junge.
Ja, nicht beim ersten Mal, da war ich noch zu klein, aber beim zweiten Mal.
Oder warst du auch noch ziemlich jung?
Ja, aber trotzdem kriegt man das ja noch schon
mit.
Ich konnte ja schon lesen und schreiben und so, also ich konnte auch meine Gedanken formulieren. Und dann muss man das, glaube ich, auch kann man das auch als Eltern ernst nehmen, wenn ein junger, ganz junger Mensch da steht und sagt, ist es nicht vielleicht besser, wenn ihr nicht mehr zusammen seid?
Ich bitte dich.
Weil ihr nervt mich, ihr macht mich fertig.
Das ist großartig, wenn ein Kind das so formulieren kann, ist es großartig. Oft beziehen Kinder ja den Streit auf sich und denken, meinetwegen. Also das ist ja ganz oft, obwohl Eltern das gar nicht unbedingt adressieren. Aber ich finde es auch deswegen gut, dass du es erzählst, weil viele zerrüttete Paare zusammenbleiben, weil sie sagen, die Trennung können wir unseren Kindern nicht zumuten. Die Kinder leiden aber möglicherweise, ohne genau zu spüren, was los ist, weil sie eine Sensorik haben. Weil sie spüren, irgendwas stimmt doch nicht. Ihnen wird aber ständig gesagt, doch, es ist alles okay. Und deswegen glaube ich, man kann, wenn man manchmal so einen harten Cut macht und ehrlich ist zu seinen Kindern, ist es unterm Strich besser.
Wahrscheinlich. Ich kenne die andere Version nicht. Kann mir durchaus vorstellen, dass man dann also das ist ja auch oft so, dass sie dann das versuchen, so über Jahrzehnte und so. Ne? Und dann irgendwann fällt das Kartengerüst zusammen. Und dann stehen die Kinder da und sagen, und sind total überrascht und wundern sich so, ne, dass sie eigentlich seit 20 Jahren die Eltern nicht mehr miteinander
sich lieb haben
und nicht mehr miteinander reden, noch zusammen sind, aber trotzdem und so. Und dann wird's irgendwie komisch. Ja, ich weiß auch nicht, bei mir war es, ich hatte erstaunt, du hast es gesagt, weil eigentlich ist das so ein Punkt, dass Kinder das oft auf sich beziehen und sagen, meinetwegen ist das passiert. Und ich glaube, ich wusste aber relativ, also meine Eltern waren ja noch sehr jung und ich glaube, das war einfach der Grund. Die waren einfach zu jung. Die haben einfach aus Versehen ein Kind gezeugt, weil sie sich mochten und zusammengepfercht waren auf einem Hof. Also meine Schaustellerfamilie hat auf dem Hof meines Vaters überwintert.
Ah.
So. Und dann zwei junge Menschen, hübsch,
okay.
So, die waren beide gut aussehend, attraktiv, würde ich zumindest sagen, und dann kann man, dann ist halt der Weg ein bisschen klar. Und damals in den 70ern, da musste man dann noch heiraten, so ungefähr.
Deine Mutter hatte, das können wir festhalten, sehr früh ist sie dreimal schwanger gewesen, hat dreimal Söhne zur Welt gebracht. Dein erster Bruder ist gestorben nach 4 Monaten, Andi, ne?
Ja, so ganz genau, das steht, ich glaube, 4 Monate, 15 Monate, ich bin mir da tatsächlich, da musste ich meine Mutter auch fragen, weil die Geschichten da auch auseinandergehen so ein bisschen, aber ist auf jeden Fall sehr früh gestorben und da habe ich nicht so wirklich Erinnerungen dran, glücklicherweise, weil ich noch so jung war, ich war glaube ich 2 oder knapp drüber und da ist ja noch nicht, da pflanzt sich das noch nicht so doll ins Hirn ein.
Wir spielen Elvis.
Ja.
Ist ja so. Hast du mitgebracht. Suspicious Minds. Passt das? Ist Elvis einer der Songs aus der Jukebox, als ihr zwischendurch mal Soest verlassen habt und zu Tante Lotti oder so ähnlich gezogen seid?
Ja, Tante Lotti hatte eine Jukebox, ja. Die hatte auch eine Kneipe. Ich bin echt so ein Kneipenkind. Kein Wunder. Da waren so eher so, man würde es heute wahrscheinlich Schlager nennen. Damals war das so Gassenhauer. In der Jukebox war so
griechischer Wein,
Daddy Cool von Bonnie M. und so. Und damals habe ich immer gedacht, welche Kuh meint der?
She's crazy like a fool.
She's crazy like a fool, my daddy cool.
Okay, das ist Boomer-Humor, wir dürfen über sowas lachen. Und ein Stichwort für Elvis?
Elvis war die erste Musik, die ich selbstständig mit 3 oder so auf die Platte aus der Hülle rausgenommen, Platte, Vinyl, wie schön, und draufgelegt habe auf den Plattenteller und dann mit Genuss die Nadel aufgelegt habe. Und ich habe Elvis seitdem vergöttert. Verehrt, geliebt, Und war auch tatsächlich, obwohl ich es noch nicht so richtig verstanden habe, sehr, sehr traurig, als er gestorben ist. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby.
Wie schade, dass wir jetzt wirklich so ein bisschen durch dein Leben galoppieren müssen. Eine der Stationen, die wir vielleicht erwähnen sollten, ist die Schule, auf der du warst. Du hast ja vorhin schon angedeutet, ihr habt in so einer Arbeitersiedlung gelebt. Das heißt, es war jetzt nicht, du warst jetzt nicht qua Geburt privilegiert in irgendeiner Weise. Als es dann darum ging, weiterführende Schule, hat eine Lehrerin dafür plädiert, dass du auch auf die Hauptschule kommst. Damals gab es dieses System noch. Deine Mutter hat auf den Tisch gehauen und gesagt, nein, du bist dann aufs Gymnasium gekommen. Hat dir Lernen Spaß gemacht?
Das kam tatsächlich, ich war sehr lehrerabhängig. In Ermangelung einer echten Vaterfigur war es natürlich auch immer, wenn ein Lehrer cool war, also vor allen Dingen männliche Lehrer cool waren, dann hatte ich relativ schnell eine gute Bindung zu denen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu doll. So, ne, dass ich, so ist aber völlig normal, Bierdeckel, Psychologie und da hatte ich in der Grundschule zum Beispiel einen mega coolen Kunstlehrer, der war auch Schlagzeuger in einer Band und so und das von dem fand ich natürlich super cool. Und so hangelte ich mich so über diese Lehrer- und Vaterersatzfiguren irgendwie so durch die Schulzeit. Gelernt habe ich eigentlich nicht gerne, ich habe aber gerne gewusst.
Mhm,
so,
schön,
und das gesagt, so, und das hat sich dann so auch ich war nicht fleißig. Also alles andere als das. Ich war nicht fleißig, aber ich war relativ gut aufnahmefähig. Und das hat mir dann geholfen. Weil wenn ich jetzt, ich konnte nicht gut lernen, das konnte ich auf kurz, also wenn ich musste, diese Informationen, die ich so kurzfristig reingeprügelt habe in mich, habe ich aber auch direkt nach einer Klausur schon wieder vergessen, so.
Ja.
Und alles, woran ich Interesse hatte, und deshalb finde ich ja, das System sollte sich mal langsam, nicht langsam, sondern schleunigst mal ändern, Schulsystem, mehr Interesse wecken, mehr den Kids versuchen, mit ihnen versuchen rauszufinden, wo denn die Interessen liegen und die Begabungen und so. Und bei mir war das eindeutig im sprachlichen Bereich, ich mochte gerne Deutsch, ich mochte gerne
Musik wahrscheinlich, oder?
Ja, Musik gar nicht so gerne, weil die Lehrer, ich hatte leider, bis auf einen, der auch Physiklehrer war, habe ich eigentlich nur schreckliche Musiklehrer gehabt. Mhm. Und dann ist es vorbei. Dann ist es bei mir vorbei. Und ich habe so die Information, alles, was mir wichtig war, habe ich so irgendwie so gefühlt nebenher irgendwie mit aufgenommen, aber extrem gut verankert. Das heißt, wenn ich heute so in so Quizshows gehe, merke ich manchmal so, ach krass, ich habe doch ganz schön viel gelernt, aber ohne zu lernen.
Mhm.
Das haben ganz viele Lehrer auch immer gehasst. Ich so immer so ein Hans Kuck in die Luft war und immer so aus dem Fenster und so. Und wenn die mir dann Fragen gestellt haben, konnte ich trotzdem antworten. Das war richtig cool.
Du hast angefangen, Musik zu machen in einer Band, die dann später, als sich diese Schülerband auflöste, wurde es, oder hast du Junkfood gefunden oder sie fanden dich? Es wurde, jedenfalls hast du plötzlich angefangen, regelmäßig Musik zu machen. Ihr hattet Gigs, kleine Gigs, Abi feiern, wie auch immer, und habt euch irgendwie gut verstanden. Du hast auch das Abi hingekriegt, das war nicht immer so ganz klar,
das
glaube
war, das
ich.
So, das ist so erlogen, das Abi. Ja, ich bin ja zweimal sitzen geblieben. In einem Jahr war es berechtigt, weil da sind wir in einem Schuljahr zweimal umgezogen, einmal in eine andere Stadt und dann wieder
25
zurück.
25 Mal, glaube ich, oder an die 25 Mal in deinem Leben überhaupt umgezogen, ne?
Nee, mittlerweile fast 40 Mal, aber 25 nur alleine mit meiner Mutter. Werte, Schaustellerblut, was willst du machen? Da kommt man nicht raus. Es hat mir aber auch nicht wirklich geschadet, also ich habe diese feste Verwurzelung gar nicht gebraucht, weil ich habe das anscheinend auch so ein bisschen zur Hälfte zumindestens. Und wo waren wir gerade? Abitur. Wieso habe ich Abitur geschafft? Weil die Lehrer am Ende irgendwann gekungelt haben. Die haben gesagt, der ist jetzt schon, ich war ihnen ja nicht unsympathisch, aber ich war auch ein bisschen Dorn im Auge. Und haben die gesagt, bevor wir den jetzt noch länger, komm ey, gib du ihm einen Punkt mehr und ich nehme einen Punkt weniger, weil ich wäre fast nicht durchs Abi gekommen wegen Mathe. Und ich musste Mathe im Abi haben, damit ich Sport als, also es war, da ist ein komisches System. Und hätte ich Mathe nicht gehabt, wäre ich ganz gut durchs Abi gekommen sogar.
Du hast dir eine Zeit lang sogar selbst überlegt, Lehrer zu werden. Vielleicht aus dem Gedanken heraus, es besser zu machen als die anderen.
Nee, aus reiner Verzweiflung.
Aus reiner Verzweiflung also. Aber erstmal bist du mit zwei Bandfreunden nach Dortmund gezogen, in eine WG. Und ihr habt Auftritte gehabt und auch die Jobs, von denen wir vorhin gesprochen haben, wenn das Geld nicht reichte, dann mussten es halt irgendwie andere Jobs sein. Das kennen wir alle, glaube ich, aus der Zeit. Du hast dich auch mal ganz kurz aus auf der Schauspielschule in Essen beworben, bist aber, glaube ich, gar nicht hingegangen zu dem zum Vorsprechen, ne?
Nee, ich habe dann tatsächlich so ein bisschen Panik bekommen, weil ich wusste ja, ich habe erst mich einfach beworben, weil ich halt in der Schauspiel-AG in der Schule war und das hat auch unfassbar viel Spaß. Also ich habe wirklich ernsthaft überlegt, ob ich Schauspieler werden möchte. Und dann kam dieser Tag, rückte immer näher, dass ich diese, ich habe mich auch vorbereitet, da muss man drei Stücke irgendwie lernen und so und Monologe halten und so. Und ich wusste aber, da bewerben sich jedes Jahr 6.000 bis 8.000 Menschen. Und ich weiß gar nicht, wie viele zum Vorsprechen dann geladen werden und so. Auf jeden Fall ist es 1.000 oder so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, wieso sollten, also mein Selbstwertgefühl war dann kurzfristig komplett außer Gefecht gesetzt, weil ich dachte, wieso sollten die mich nehmen? Mich, kleine Wurst aus Soest, der jetzt irgendwie so, und dann habe ich Panik gekriegt, dann habe ich so richtig Lampenfieber gekriegt vom Vorsprechen, dann habe ich sausen lassen.
Es wird der Sache jetzt nicht gerecht, wenn ich abkürze und sage, du hast immer weiter Musik gemacht, du warst irgendwann bei Surprise, also Sir Preis, wie Herr Preis. Ach, ich möchte es gar nicht, dieses Wortspiel ist ja, Friseurinnen und Friseure aufgemerkt, vielleicht wäre das nochmal eine Alternative so. Und Background-Sänger bei einer Rapperin, Fatima, die aber als Young Dinay, also lasst uns nochmal dran erinnern, wir sind Ende der 90er, da ist es alles okay gewesen, mit einem Song, wie hieß der Song, mit dem sie?
I Wanna Be Your Lover. Walk on by.
Walk on by war's.
Walk on by.
Walk on by war's. Schon ziemlich feministisch, denn im Gegensatz zu all den anderen Geschichten, sie ist nicht die Frau, die zu einem Dude ins Auto steigt, sondern sie ist die Frau, die das dicke Convertible fährt. Sie ist süß, sie fährt mit ihrem Auto rum.
Genau, okay, sie hat da so einen kleinen Typen einfach umfährt.
Naja, er fährt irgendwie Fahrrad, er ist aber auch wirklich blöd Rad gefahren. Und so entspinnt sich so eine kleine Liebesgeschichte und natürlich wird zum Schluss alles gut. Du bist nicht der Schauspieler, aber du bist der Background-Sänger. Man wird auf dich aufmerksam, sagt, aha, wer ist denn das? Den buchen wir nochmal. Und irgendwie scheint dann plötzlich alles ganz schnell zu gehen. Plötzlich hast du einen eigenen, bau mir bitte eine kurze Brücke von Background-Sänger bei Young Dinay hin zu If You Believe, diesem ersten Hit, der absolut durch die Decke ging und der dein ganzes Leben komplett veränderte.
Also bei der ersten Nummer Walk On By wollte ich auch nicht in Erscheinung treten. Das war auch eine bewusste Entscheidung, weil ich eigentlich Bock hatte, solo was zu machen. Dann war es unausweichlich fast, weil Plattenfirma auf mich aufmerksam wurde und sagte, ist das, ach so, das ist auch noch der echte Sänger. Das ist nicht nur so ein Typen, den ihr euch da hingestellt habt für die Live-Shows. Nee, der singt auch, ach du meine Güte, der kann auch noch singen. Okay, alles klar, dann musste ich quasi, dann habe ich die Chance genutzt, habe gesagt, bei der zweiten Nummer bin ich als Feature dabei. Aber der Plan war sofort, dann gibt's ein Gegenfeature mit meiner ersten Nummer, das war I'm Still Waiting. Und dann kam If You Believe. Und dann ging der ganze Wahnsinn los.
Und es ist wirklich nicht übertrieben, dass es ein Wahnsinn ist. Also da gab es so Kapriolen. Du wurdest nominiert bei den MTV Music Awards, European Music Awards. Du warst in einer Reihe mit Robbie Williams, Will Smith,
George Michael.
Da ist George Michael wieder. Okay, also ich meine, das ist ja allein schon, da bist du ja eigentlich auf dem Olymp. Was kann denn dann noch kommen? Dann ist es fast gar nicht so wichtig, ob du gewinnst oder nicht, oder? Will Smith hat gewonnen.
Will Smith hat gewonnen und Robbie Williams und ich hatten so über die Halle hinweg so Winkelkontakt und so. Das war wirklich eine ganz, ganz krasse Zeit, weil da ging man sich noch so, ja, da war man überall bei den gleichen Veranstaltungen. Es war ganz abgefahren. Und ich habe damals wirklich gedacht, so, oh, vielleicht geht ja noch mehr. Und dann ging tatsächlich auch so, dann zuckte das plötzlich auch in Amerika. Und ich dachte so, oh Gott, das wäre es ja jetzt auch noch Amerika. Und jetzt mal so richtig international, mal wieder jemand aus Deutschland, der international erfolgreich sein darf. Und dann ging das so bis zu einem gewissen Grad. Und dann merkte ich, fühlte ich mich aber auch nicht ganz wohl in meiner Haut so. Und dann habe ich gemerkt, ich muss wieder nach Hause. Ich habe irgendwie Heimweh. Damals war Amerika noch nicht, die haben also das noch nicht so umarmt.
Robbie Williams hat es ja auch, ich meine, Robbie Williams hat es überall geschafft, nur nicht in Amerika, interessanterweise.
Genau, nie so richtig, genau, nie so richtig. Und der war genau zu der gleichen Zeit unterwegs wie ich, bei allen Radiosendern. Und die fanden ihn alle doof, weil der da schon mit Privatjets und Hubschraubern immer so rumgemacht hat und so, weil er halt schon Weltstar war, nur in Amerika nicht. Und ich dann so noch ganz bescheiden und so. Und ne, so, das war...
Vielleicht kannst du mir die Frage mal beantworten. Das kann ja nicht nur das Monetäre sein, weil jemand wie Robbie Williams hatte schon so viel Kohle. Ich habe nie verstanden, warum er das unbedingt versuchen wollte, weil überall, wo er aufgetaucht ist, haben die Leute ihn erkannt, sind ausgeflippt, ausgerastet, Kreuzungen wurden gesperrt. Das ganze Leben war unecht, künstlich und eigentlich auch damit furchtbar, weil Ruhm und Klatschen und tolle Mädchen, das ist mal das eine, und Geld und Sushi und nachts im Pool und so, was weiß ich. Damals war Sushi teuer. Da
wissen wir aber schon, wo wir herkommen. Ich wollte es gerade sagen, wenn man heute noch
heute
Sushi mit Wohlstand in Verbindung bringt.
Ich hoffe, dass es so ist, Leute. Esst weniger Sushi, wirklich. Das sind die Insignien des Erfolges. Warum will dann jemand auf dem einzigen, wenn auch großen Fleckchen Erde, wo man vielleicht noch in Ruhe mal auf den Pony steigen kann oder einkaufen oder was auch immer, da diesen ganzen Trubel auch haben? Warum?
Ich habe eine Vermutung, ich weiß es nicht, wir haben uns noch nie drüber unterhalten, aber ich habe eine Vermutung. Er ist ähnlich großer Elvis-Fan wie ich und ich glaube, das war sein absolutes das Erstrebenswerteste für ihn, irgendwann auf diesem Olymp zu sein, wie halt Elvis. Und dazu gehört Amerika dazu.
Aha, na gut. Okay. Wir müssen Musik spielen, wie so ein Unterbrecher kommt er mir hier gerade vor. Spielen wir doch jetzt einfach Magic. Rude.
Yes.
Oder?
Ja, unser Wedding-Song. Quasi, einer unserer Wedding-Songs.
Julia und du.
Julia und ich. Wir haben diesen Song in Los Angeles kennengelernt und da hat Julia gesagt, die hat echt gutes Gespür für Musik, hat gesagt so, boah, es würde mich schwer wundern, wenn das nicht ein weltweiter Hit wird. Da gab's das noch nicht in Europa. Und dann, als wir zurückkamen aus L.A., kamen zu Hause an und haben den Song wieder im Radio gehört, aber diesmal in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, guck mal, hast du recht gehabt.
Bevor wir das Lied hören, in alten Interviews ist zu lesen, dass du dir eigentlich gar nicht vorstellen konntest, Vater zu sein, beziehungsweise, dass die Schwangerschaft von Julia euch beide eher überrascht hat.
Ja,
jetzt ist Otto, glaube ich, 5 Jahre, wie lange in eurem Leben?
Ja, fast 5 Jahre.
Und in diesen neueren Interviews hat man das Gefühl, dass du um das Thema gar nicht drumherum kommst und gar nicht drumherum kommen willst. Das ist wirklich... So eine absolute Lebensveränderung für dich ist, dieses Vatersein.
Wenn man so auf Neudeutsch sagt, absoluter Gamechanger.
Ja.
Im positivsten Sinne, weil was wirklich erstaunlich ist, was ich nie gedacht hätte, dass ich das auch überhaupt hinkriege, aber das macht die Natur von alleine, dass ich das hinkriege, als sehr selbstfixierter Mensch, so, ne, dem man nun mal ausweichlos ist, wenn man auf der Bühne steht. Und das hat aber nichts, das ist oft viel Selbstkritik, gar nicht Selbstbeweihräucherung, sondern man beschäftigt sich sehr viel und eigentlich viel zu viel mit sich selber. So, und stellt sich immer in Frage und bin ich gut genug und immer bla bla. Und wenn ein Kind kommt, jetzt mal abgesehen von allem anderen Schönen, Wunderbaren, was da mit einem passiert, ist einer der coolsten Punkte daran ist, den Selbstfokus komplett zu verlieren und dadurch ein viel entspannterer Mensch zu werden. Natürlich gibt's Schlaflosigkeit, natürlich ist das alles Pipifax gegen das Gute, was einem da geschenkt wird, nämlich das Konzentrieren auf die eigene Person fast wegfällt, bis auf Momente, die man sich nimmt und extra nehmen muss, auch als Paar. Als Paar machen wir manchmal Urlaub in der eigenen Stadt und sagen, komm, eine Nacht im schönen Hotel und wir gönnen uns das jetzt mal. Das muss alles sein, aber so der natürliche Fokus, der rückt weg, der geht auf ein Kind, da ist ein Lebewesen, das viel größere Bedürfnisse hat als man selber und das kann man wirklich total genießen.
Ja, es tut dir gut. Man merkt, wenn du darüber sprichst.
Ich bin auch so in solchen Situationen, jetzt Interviews und so, viel entspannter geworden, weil ich denke auch so ein bisschen, ja, was soll das denn? Und dadurch wird man viel viel lockerer und kann viel offener sein und so. Und ist ja nicht so, dass meine Frau und ich, wir geben ja schon viel privates Preis, aber eben nur so viel bis dahin, wo wir sagen, hier ist Schluss. Und ansonsten fänden wir das auch albern, weil wir sind ja auch stolz. Natürlich können wir Otto nicht zeigen, was hat rechtliche Gründe und so. Und würden wir aber vielleicht, aber wir wollen ihn natürlich auch schützen, weil vielleicht möchte er das ja gar nicht. Dass er irgendwann in 10 Jahren da sitzt und sagt, warum habt ihr bloß jemals und keine Ahnung, das müssen wir natürlich tun. Aber vor Stolz strotzend manchmal denkt man so, oh, jetzt würde ich gerne auf diesen scheiß Knopf drücken und das Foto posten, weil es so sweet ist.
Wir hören jetzt Magic Root.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no, no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too?
Wie hast du, Sascha, ist heute hier zu Gast, diesen Übergang in dieses schnelle, andere Leben denn wahrgenommen, retrospektiv jetzt? Also dieses George Michael ist wie so eine Marke, ne? Du liegst mit gebrochenem Flunk im Krankenhaus, da ist George Michael auf dem Cover. Wenig später wirst du tatsächlich nominiert und da ist George Michael dabei. Dann wirst du zu Wetten, dass eingeladen in dieser Glanzzeit und hohe Zeit. Und Thomas Gottschalk stellt dich vor als den deutschen George Michael. Das ist ja unwirklich. Wie hast du das empfunden?
Ja, ziemlich genau so. Also zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich nicht viel nachgedacht, weil ich merkte, da ist eine Menge Arbeit, da kommen eine Menge Sachen auf mich zu. Also nicht nur Arbeit, es klingt immer so, als wäre das so eine schwere Sache gewesen, sondern ich war jung, ich war dynamisch, ich war hungrig, heiß, ich wollte das so unbedingt und habe alles dafür getan, dass es auch passiert. Alles mir Mögliche, alles das, was ich wusste, was ging und so. Das war nicht immer richtig, es waren auch nicht immer die richtigen Entscheidungen, auch nicht immer die richtigen Leute, mit denen ich mich umgeben habe. Aber ich habe in dem Zeitpunkt gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich habe eher nur funktioniert. Also irgendwann habe ich wirklich nur noch funktioniert, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt hier irgendwie Energien so bündeln und so, dass das irgendwie alles klappt. Und das war einfach eine krasse Zeit. Da war ich streckenweise in 2 Ländern an einem Tag und so. Also es war einfach irgendwie crazy. Und ich wusste manchmal nicht, dass die Hotelzimmer an der falschen Tür stand und dachte so, ach stimmt, das war ja gestern. Und das war eine verrückte Zeit, wo es dann wirklich durch ganz Europa, aber es war auch toll. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in Mailand und hatte noch keinen blassen Schimmer davon, das war so ähnlich wie in Thailand, da war es genauso, hatte keinen blassen Schimmer davon, dass ich da schon quasi bekannt bin. Gehe also durch Mailand, durch die Innenstadt und plötzlich kommen die Leute aus den Geschäften raus und so und sagen, Sascha, if you believe und so. Und ich dachte so, wie geil ist believe. Das denn? Fotografie mit uns selber. Und so und ich dachte so, wie geil ist das denn? Das ist es. Das ist das, was ich mir wie habe ich mir das vorgestellt.
Ja, wirklich?
Ja, und ich komme in Thailand im Flieger an und da war so, die haben gesagt, komm mal rüber, dann machen wir mal Promo und dann gucken wir mal, ob das hier vielleicht läuft, ne? Weil so ein blonder Junge mit blauen Augen, das kann hier gut funktionieren. So, das war meine Info. Ich komme in Thailand an, stehen da 3.500 Fans und ich denke so, what? Ich habe auf jeden Fall, was ich sehr, sehr interessant finde, dass ich 20 Jahre später in Thailand am Flughafen bin, 20 Jahre und 20 Kilo später, bin ich in Thailand am Flughafen und bin in so einem Souvenirshop und will noch was für die Schwiegereltern kaufen mit meiner Frau zusammen und so. Und dann kommt plötzlich der kleine Junge hinter der Kassierer, hinter der Kasse vor und fragt meine Frau, ist das der Singer? Ist das der Singer von Germany und so? Und dann haben die 20, also das ist krass, also sehr loyal und sehr irgendwie ist da noch was am Start. So. Also es ist noch was übrig geblieben von mir. Und das finde ich sehr schön.
Du kannst Falco nachmachen, ne?
Ja, es geht. Ich glaube, jeder, der wirklich der Falco kennt und wirklich richtiger Fan ist, der haut mir eine, wenn ich Falco nachmache. Aber ich mach's so gerne.
Mach's einmal für uns.
2, 3, 4, 1, 2, 3, es ist nix dabei, ne, wenn ich euch erzähl die Geschichte. Ciao, nichtsdestotrotz, ich bin schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Ciao, sie war jung, sie war so rein und weiß, sie in der Nacht hat ihren Preis. Ciao, sugar sweet, sie sagt, retten to the heat, ich verstehe es, sie ist heiß. Und jetzt das Kinderlied. Es ist nicht wirklich gut, aber ich mach's so gerne.
Nein, es ist sehr, sehr gut. Und da wir jetzt gerade sowieso bei diesem Sascha fährt in verschiedene Persönlichkeiten-Ding waren, war das jetzt auch der richtige Platz für Falco. Wir spielen Huey Lewis and the News, The Power of Love. Warum?
Das ist der Song, den ich, das war der erste Song, den ich in einem Proberaum gesungen habe. Der erste Song, den ich mich getraut habe zu singen. Das war, die Band hat ganz viele Sachen gespielt, die ich alle nicht kannte. Das war so Van Halen, zu dem Zeitpunkt nicht kannte. Das war so Van Halen und so, war mir alles viel zu rockig. Habe ich damals nicht gekannt. Und dann habe ich mich nicht getraut, das zu singen, weil ich kannte die Lieder ja nicht. Und dann habe ich so in diesem Buch geguckt, was sie haben. Habt ihr noch einen anderen Song? Und dann stand da The Power of Love von Huey Lewis and the News. Und dann den kannte ich aus Zurück in die Zukunft. Habe gesagt, okay, dann lass uns den spielen. Und das war dann der erste, den ich gesungen habe. Und alles eine Oktave tiefer. Das war erst, ne?
Wie klingt das? So,
the power of love, the curious thing, a woman weak, und habe mich nicht so richtig getraut, ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn ich jetzt nicht reinhaue, die gucken schon alle ganz komisch, dann kriege ich den Job nie. Und dann habe ich losgelegt.
Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie sich über irgendetwas aufregen möchten, bitte nur zu, schreiben Sie uns, aber auch wenn Ihnen diese Sendung gefällt. Wenn Sie jetzt erst einschalten, können Sie das Gespräch mit Sascha noch in ganzer Länge als Podcast hören, so oft Sie wollen übrigens. Über die Biografie habe ich eben schon gesprochen. If You Believe heißt sie, also wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mehr Details über Saschas Leben wissen wollen, dann können Sie sich dieses Buch kaufen, das es ja auch als Hörbuch gibt, von dir auch eingesprochen. So, und dann gibt es etwas brandneues. Wäre es ein Brot, dann wäre es noch warm und würde duften. Es ist ein Album, das heißt This is my time, this is my life und ist gerade rausgekommen. Und es ist so eine Mischung aus, nee, beschreib du es mal lieber.
Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach. Also, ich wollte mir selber ein Geschenk machen. Und was habe ich noch nicht gemacht? So, und ich habe schon sehr viele Popsongs gemacht, ich habe schon auf Deutsch Songs gemacht, aber ich habe noch nie mein großer Traum, der Entertainer zu sein, der ich immer sein wollte, erfüllt sich damit so ein bisschen. Das ist quasi ein Geschenk, ein bisschen Geburtstagsgeschenk, es ist eine Mischung aus einem Best-of, sind aber auch neue Songs drauf und alle sind neu arrangiert, neu interpretiert und alles unter dem Deckmantel Las Vegas, also der großen Show, die große Besetzung und so. Ich stelle mir die ganze Zeit Tänzerinnen und Tänzer vor, wie auf meiner Show eine Big Band. Und so haben wir auch Songs If You Believe so umgesetzt, This Is My Time so umgesetzt, We Can Leave the World in einer Bossa Nova Version und alles so ein bisschen. Und nicht nur, für mich ist ja Las Vegas eben nicht nur Frank Sinatra. Die meisten haben sofort immer Frank Sinatra und denken sofort an Swing. Swing ist auch drauf, zum Beispiel eine gute Coverversion von Never Gonna Give You Up von Rick Astley als Swing. Aber für mich ist Las Vegas auch Elvis, für mich ist Las Vegas auch Celine Dion, Barbara Streisand und Burt Bacharach und Tom Jones, und das ist alles für mich Las Vegas. Und deshalb habe ich versucht, dieses Album so klingen zu lassen, und ich glaube, es ist mir mit meinen lieben Freunden Matthias Grosch und Robin Grubert sehr gut gelungen.
Tom Jones, wie war das Duett?
Oh, das war beeindruckend.
Hattest du da, wie sagt man, Muffensausen, auch so ein altes Wort. Warst du, so wie du gerade guckst, bist
nee,
du?
Ja, schon. Natürlich hatte ich extremen Respekt. Tom Jones war einer wir waren ja im Vatikan zusammen, wir sind im Vatikan zusammen aufgetreten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich tue Vatikan.
Oh.
Und muss raus, ja, auch der Mist
ja,
muss
ja.
raus. Und Tom Jones hat neben mir, wir hatten die Backstage-Räume im Vatikan, ohne Quatsch, waren Beichtstühle. So, das waren unsere Rückzugsräume. Muss man sich mal vorstellen,
Gott,
die standen
Tom
oben
Jones.
Auf so einer Empore und Tom Jones hatte den Beichtstuhl neben mir.
Ausgerechnet.
Und dann habe ich mich die ganze Zeit nicht getraut, nach einem Foto zu fragen, weil ich ja selber immer denke so, ach nee, das will doch jetzt der nicht und so. Ne? Und dann habe ich den so nebenan gehört, wie er so Interviews gegeben hat und so. Und dann habe ich gedacht so, boah, der ist aber mega sympathisch, das traue ich mich jetzt. Und dann kam er aus seinem Beichtstuhl raus und dann habe ich ihn gefragt und dann sagt er nur, sure boy. Und mit einer so, und so, boah. Und dann irgendwann standen wir halt bei einer Probe auf der Bühne und er ist jetzt nicht so, er meinte von sich selber dann, er ist nicht so der zweite Stimmensinger. So, ne, er ist nicht so der Harmony-Typ, so, ne, er ist der Frontmann. Ob ich ihm die zweite Stimme zeigen könnte, weil er ist mit einem italienischen Kollegen, der auch da war, sowas ähnliches wie der damalige Eros Ramazzotti, so, ne, also so in dieser Range. Und mit dem sollte er, und dann hat er mich gefragt, und da war ich sehr extrem emotional berührt, weil er mich gefragt hat, ob ich ihm die zweite Stimme, die er singen soll mit dem italienischen Co-Star, ob ich ihm die zeigen könnte, weil er dann nicht so,
Teil.
Weil er das nicht so sein Ding ist. Und dann haben wir da zusammen gestanden, und wenn der Typ singt, dann bebt der Boden. Das ist einfach so. Der hat ein das ist krass. Ja. Der hat ein Volumen. Ja. Das ist einfach unvergleichbar.
Das also ist die Antwort auf die Frage, die Sie vielleicht auch schon immer bewegt hat. Wie ist es wohl, ein Duett mit Tom Jones zu singen? Mein Mehrwert ist ganz klar, dass der Übungsraum der Beichtstuhl war. Für jemanden, der wahrscheinlich jeden Tag die Ehe bricht. Aber egal, der Tiger ist immer noch, glaube ich, mit seiner Frau verheiratet. Das steht ja auch für irgendetwas. Das ist das Geheimnis ihrer Liebe.
Oder sie mit ihm.
Oder sie mit ihm. Sehr schön gesagt. Wir verlosen 3 Alben. This is my time, this is my life. Und gleich stelle ich Ihnen die Frage, die Sie beantworten müssen. Hier aber schon mal der Hinweis, dass Sascha am 13. Dezember im Tempodrom spielt.
Ich liebe diese Show. Ich habe die letztes Jahr schon gespielt. Wir haben fast 30 Termine gespielt letztes Jahr. Und es ist die Erfüllung eines Kindheitslebenstraums, die ich mir da gönne, weil es ist genau das, was ich immer machen wollte. Das ist eine Showtreppe. Ich habe ja mit meiner Oma immer Peter Alexander, Frankenfeld und so diese Showmaster, die aber auch alle sich getraut haben zu singen, zu tanzen und so. Und das wollte ich immer machen. Das wollte ich immer haben. Und jetzt habe ich mir das einfach selbst geschenkt und ich bin so happy, dass es auch so geil läuft und dass die Leute es auch so gut finden, weil es ist, man muss schon zugeben, ist halt ganz bescheiden, wie ich bin. Es ist eine Reise durch mein Leben. aber sehr chronologisch und anhand von Musik belegt. Da finde ich halt, da habe ich immer noch keine Worte, weil das ist für mich das Ding.
Du kannst dir jetzt aussuchen, weil wir haben uns überlegt, wir würden gerne eines der Cover spielen jetzt. Lieber Regulate oder lieber Never Gonna Give You Up?
Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Also ich wäre für Never Gonna Give You Up, aber Regulate finde ich cooler.
Finde ich auch cooler. Gut, dann war es das. Also es gibt eine Verlosungsfrage. Wenn Sie eines der Alben von Sascha gewinnen möchten, This is my time, this is my life. Und die bezieht sich auf ein Projekt, das du gemeinsam mit deiner Frau Julia gemacht hast. Und es wäre gut, wenn Sie wüssten, wie das Buch heißt, das Sascha gemeinsam mit seiner Frau für den gemeinsamen Sohn Otto, aber auch für all die anderen Kinder da draußen geschrieben hat. 10 Vorlesegeschichten sind es geworden, die sich auch um so Themen kümmern wie vertragen sich Kinder wieder oder wie hören sie auf, traurig zu sein, wenn sie mal zu einem Geburtstag nicht eingeladen werden und so weiter. Also finden Sie heraus, wie dieses Buch heißt, erschienen im Carlsen Verlag, und schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte gleich Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können. Dann Regulate, Sascha, und ich wünsche dir eine schöne Tour. Viel Erfolg mit dem Album, viel Spaß.
Danke sehr.
Also vielen Dank, dass du hier warst. Und wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, dann können Sie dieses Gespräch jederzeit als Podcast nachhören über die ARD Audiothek, über YouTube und über alle bekannten Podcast-Plattformen. Tschüss, lieber Sascha.
Tschüss.
To consume skirts for the eve just to get some fun, rolling in my ride, chilling all alone.
Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. Us girls know what's up with 213.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.